Radio Prag, Nachrichten.
Die Armee soll sich an der medizinischen Versorgung nach dem 1. März beteiligen. Premier Petr Nečas verteidigt Sparpaket im Sozialbereich. Die Europäische Union sollte dem Streit um Mazedonien nicht passiv zusehen, meint Präsident Václav Klaus. Auch die Armee könnte sich an der medizinischen Versorgung nach dem 1. März beteiligen. Premier Petr Nečas sagte dies nach der gemeinsamen Sitzung des Sicherheitsrates des Staates und der Kreishauptmänner am Dienstag. Zum 1. März haben 3.800 Klinikärzte im Rahmen einer Protestaktion für die Aufbesserung der Ärztegehälter ihre Stellen gekündigt. Der Chef der Assoziation der Landkreise, Michael Haschek von der oppositionellen Sozialdemokratischen Partei, verwies darauf, dass jede Lösung der Krise teurer als eine Vereinbarung mit den Ärzten sein werde. Präsident Václav Klaus hat den Standpunkt von Gesundheitsminister Leos Heger in den Verhandlungen mit den Ärzten unterstützt. Man könne vor deren Drohungen nicht weiter weichen, sagte das Staatsoberhaupt und würdigte jene Mitarbeiter im Gesundheitswesen, die sich dem Protest nicht angeschlossen haben. Der tschechische Premier Petr Nečas hat die Verabschiedung der Spargesetze im Schnellverfahren verteidigt. Vor dem Verfassungsgericht in Brünn sagte Nečas am Dienstag, dem Staat hätte andernfalls ein Schaden in Höhe von Dutzenden Milliarden Kronen gedroht. Eine entsprechende Beschwerde wurde von der sozialdemokratischen Partei CSSD eingereicht. Sie will die Aufhebung des kompletten Spargesetzes erzielen, da es im November im legislativen Notstand beschlossen worden war. Der tschechische Präsident Václav Klaus hat am Dienstag in Prag seinen mazedonischen Amtskollegen Georgi Ivanov empfangen. Die Europäische Union solle dem Streit mit Griechenland um die offizielle Namensgebung des neuen Staates nicht passiv zusehen, sagte Klaus nach dem Treffen. Es sei Pflicht der EU, möglichst schnell zur Lösung des Streits beizutragen, betonte er. Georgi Ivanov weilt zu einem zweitägigen offiziellen Besuch in der Tschechischen Republik. Die ehemalige oberste Staatsanwältin Marie Benešová muss sich bei ihrer Amtsnachfolgerin Renata Vesecká und weiteren Justizrepräsentanten für ihre Aussagen entschuldigen. Vesecká soll ihr zufolge Teil der sogenannten Justizmafia gewesen sein und die Ermittlungen gegen den damaligen, der Korruption verdächtigten christdemokratischen Vizepremier Jiří Čunek beeinflusst haben. Die Entschuldigung hat am Dienstag das obere Gericht in Prag angeordnet und somit den Beschluss des Kreisgerichts in Prag endgültig aufgehoben. Die Regierung wird sich auf ihrer Sitzung am Mittwoch mit der geplanten Erweiterung des Atomkraftwerks Temelin befassen. Um das Kraftwerk erweitern zu können, müssen unter anderem das Übertragungssystem modernisiert, die Tätigkeit des Staatsamtes für Atomsicherheit gestärkt und ein Zustrom qualifizierter Hochschulabsolventen gesichert werden. Es wird angenommen, dass der Gewinner einer Ausschreibung für die Erweiterung Temelins im Jahr 2013 ausgewählt wird. Der Bilderzyklus Slawisches Epos von Alfons Muchal zieht vorübergehend nach Prag um. 5 der 20 umfangreichen Gemälderollen wurden am Dienstag aus Moravský Krumlov, Mährisch Krumlov, nach Prag transportiert. Die Leinwände sollen nun im Messepalast, Veletržní Palast der Prager Nationalgalerie aufgerollt und restauriert werden. Das Werk wird von einem langjährigen Streit um dessen Standort begleitet. Abschließend das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien heiter bis wolkig. In Morgenstunden hält sich vereinzelt Nebel. Die Tageshöchsttemperaturen 2 bis 6 Grad Celsius, in den Bergen um die Null. Das waren die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Und wir legen nach den Nachrichten sofort los mit unserer aktuellen Berichterstattung im Tagesecho. Seien Sie herzlich gegrüßt aus den Studios des tschechischen Rundfunks. Sie hören die Auslandssendungen, Sie hören Radio Prag. Unsere Themen: Blanka, ein schöner, sehr weiblich klingender Name, aber es handelt sich um einen tiefen, im Bau befindlichen Tunnelschlund, der zig Milliarden mehr verschlingt als ursprünglich gedacht, wie jetzt ans Tageslicht kam. Dazu gleich weitere Informationen. Wir erinnern an Kardinal Josef Beran, der sowohl ein Opfer der Nazis als auch der Kommunisten wurde. Seine Priesterweihe fand vor genau 100 Jahren statt. Und zum Sport, Petr Čech, wie könnte es anders sein, ist wieder einmal tschechischer Fußballer des Jahres. Soweit die aktuellen Kurzberichte, dann erwartet Sie auch ohne DX-Nachrichten unser Hörerforum. Da geht es natürlich um die für viele sehr bedauerliche Abschaltung der Kurzwelle. Post von Ihnen gab es jedenfalls genug. Bleiben Sie dran, an uns, an Radio Prag. Am Mikrofon ist Christian Rühmkorff. Der Tunnel Blanka kommt aus den dunklen Schlagzeilen nicht heraus. Immer wieder war der Bau eingebrochen, hatte Krater mitten in der Stadtlandschaft hinterlassen, weil gepfuscht wurde. Jetzt heißt es, der Tunnel wird wohl erst 2014 befahrbar sein. Und es geht ums Geld, um viel Geld. Der Bau des Stadtautobahntunnels Blanka werde rechtzeitig fertig und nicht teurer als ausgehandelt. So hatte die ehemalige Prager ODS-Führungsriege unter Oberbürgermeister Pavel Bähm noch im vergangenen Jahr verkündet. Jetzt sind neue Zahlen an die Öffentlichkeit gedrungen. Umgerechnet bis zu 411 Millionen Euro soll der Bau teurer werden. Das ist fast ein Drittel des ursprünglich geplanten Gesamtpreises. Kurz vor den Kommunalwahlen im vergangenen Oktober wäre das eine Hiobsbotschaft gewesen, für die offensichtlich niemand in der bürgerdemokratischen Führung des Prager Rathauses verantwortlich zeichnen wollte. Die Blanka-Blamage stellt die neue Große Koalition vor ein Problem. Wir werden darauf beharren, dass jeder einzelne Rechnungsposten ausführlich begründet wird, warum und wann dieser Auftrag erteilt wurde und wer ihn unterschrieben hat. So der Sozialdemokrat und stellvertretende Oberbürgermeister Karel Březina. Der Baukonzern Metrostav, der den Löwenanteil des Auftrags bearbeitet, sieht sich jedenfalls nicht in der Schusslinie, wie der Sprecher František Polák betont. Metrostav habe den Preis nicht angehoben, aber Metrostav verlange natürlich, dass bezahlt wird, denn der Umfang der Bauarbeiten habe sich erhöht. Unklar ist also, wer die zusätzlichen Arbeiten in Auftrag gegeben, ja sogar wer die Verträge unterschrieben hat. Unter den zusätzlichen Arbeiten verzeichnet der Magistrat breitere Bürgersteige, Korrektur der Straßenbahnführung, Unterführungen und eine neue Brücke, die allein schon teurer ist als geplant. Es riecht nach Korruption. In der Mitte-Links-Koalition reicht man die heiße Kartoffel schnell weiter. Auf seinen Parteikollegen und Amtsvorgänger Bähm will Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda nichts kommen lassen. Das eigentliche Versagen, das hier vorliege, sei das Versagen des Kontrollmechanismus. Und den Magistratsausschuss für Investitionen, der das Blanka-Projekt unter seinen Fittichen hat, leitete Jiří Toman. Er war auf der Abschussliste des neuen Oberbürgermeisters und musste schon seinen Hut nehmen. Oppositionsfraktionschef Tomáš Hudeček von Top 09 meint, das habe Toman schon lange vorher wissen müssen, in welcher Weise die Kosten steigen. Nur einer kann sich beruhigt nach hinten lehnen, der frühere Prager Oberbürgermeister Pavel Bähm. Er hat im Frühjahr den Sprung in die Immunität des Abgeordnetenhauses geschafft. Von den Nazis wurde er ins KZ geschickt, von den Kommunisten 16 Jahre lang interniert. Kardinal Josef Beran war eine große Autorität, bei weitem nicht nur in den kirchlichen Kreisen. Vor 100 Jahren wurde er in Rom zum Priester geweiht. Aus diesem Anlass wurde im Sitz des Abgeordnetenhauses in Prag eine Ausstellung über Kardinal Beran eröffnet. Martina Schneiberger war berichtet.
Josef Beran stammte aus Pilsen, wo er auch studierte. Sein Studium setzte er an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom fort. Dort wurde er 1911 zum Priester geweiht. Nach der Rückkehr nach Prag war Beran unter anderem an der Karls-Universität tätig. Während der Nazizeit wurde Beran verhaftet und ins KZ Dachau geschickt. Nach der Rückkehr in seine Heimat wurde er 1946 zum Prager Erzbischof ernannt. Beran lehnte es ab, sich dem kommunistischen Regime unterzuordnen. 1949 wurde er deswegen verhaftet und 2 Jahre lang im Prager Erzbischöflichen Palais im Hausarrest gehalten. Bis 1963 lebte er unter Hausarrest an immer wechselnden, geheim gehaltenen Orten. 1965 wurde Beran zum Kardinal ernannt. Er durfte sogar die Tschechoslowakei verlassen, aber durfte nie mehr zurückkehren. In Rom beteiligte sich der Kardinal am Zweiten Vatikanischen Konzil. Er starb 1969 in Rom und wurde in der Krypta des Petersdoms bestattet. Die in Prag eröffnete Ausstellung erinnert an die wichtigsten Momente im Leben von Kardinal Beran. Konzipiert wurde die Ausstellung von der Historikerin Stanislava Vodičková vom Prager Institut für das Studium totalitärer Regime. Über Josef Beran hatte sie zuvor ein Buch geschrieben. Bei ihrer Forschungsarbeit habe sie sich mit den 1950er Jahren und dem Konflikt zwischen der katholischen Kirche und dem kommunistischen Regime befasst. Und an der Spitze der Kirche in der Tschechoslowakei habe damals eben Josef Beran gestanden, erzählt die Historikerin.
Beran war eine große Autorität. Er kämpfte gegen den Nationalsozialismus sowie gegen den Kommunismus. Er richtete sich nach dem Prinzip, dass der Mensch im Einklang mit seinem Gewissen leben soll. Nur dann ist er laut Beran ein freier Mensch und kann allen ungünstigen Umständen entgegenwirken, die ihm im Leben begegnen. Das hat mir sehr imponiert. Als ich mich später mit verschiedenen Dokumenten befasst habe, hat mich der Moment sehr berührt, als Beran zum Exil gezwungen wurde. Die Kommunisten boten damals dem vatikanischen Unterhändler an, dass sie den mit dem Regime kollaborierenden Domkapitelvikar Stehlík durch Bischof Tomášek ersetzen. Dafür verlangten sie jedoch, dass Beran das Land ohne Möglichkeit zur Rückkehr verlässt.
Beran war damals 70 Jahre alt. Es musste für ihn sehr schwer gewesen sein, seine Heimat zu verlassen, glaubt Vodičková. Im Exil in Rom lebte Beran 4 Jahre lang.
Z toho 2 roky byl vážně nemocný.
2 Jahre davon war er schwer krank, er hatte Krebs. Was sich die Kommunisten aber vorgestellt haben, dass der alte Opa in Rom verschwinden und sie nicht mehr belästigen würde, das hat sich nicht erfüllt. Beran war ein sehr aktiver Mensch und das auch im Exil. Er besuchte Exiltschechen an verschiedenen Orten der Welt und hat damit ein großes Stück Arbeit für die Tschechen hinter dem eisernen Vorhang geleistet.
In der Ausstellung sind mehrere Fotos und Dokumente zu sehen, die aus dem Archiv der tschechischen Sicherheitskräfte stammen und die erst vor kurzem den Forschern zur Verfügung gestellt wurden. Während ihrer Arbeit stieß Stanislava Vodičková auf weitere Materialien, die zuvor nicht bekannt gewesen waren.
Es sind Dokumente, die die 16 Jahre lange Internierung von Josef Beran in der Tschechoslowakei betreffen. Diese gesetzwidrige Internierung war sehr streng. Er wurde von der Erzdiözese sowie seiner Familie vollständig isoliert, hatte keine Informationen und wurde ständig bespitzelt. Von den ursprünglichen Dokumenten sind jedoch nur Fragmente erhalten geblieben. Umso wertvoller sind sie. Es befinden sich darunter auch Spionageakten. Das bedeutet, dass der Kardinal ab 1965, als er gezwungen war, ins Exil zu gehen, bis zu seinem Tod von der tschechoslowakischen Spionage im Ausland beobachtet wurde. Es ist klar, dass auch in den Jahren 1968 bis 1969, wo es zu einer bestimmten Entspannung kam, der tschechoslowakische Nachrichtendienst weiterhin gegen die in der Emigration in Rom lebenden Priester arbeitete.
Die Ausstellung über Kardinal Josef Beran soll in allen tschechischen Diözesen gezeigt werden. Im Mai dieses Jahres wird sie zudem in italienischer Fassung im Vatikan installiert.
Martina Schneiberger war über die Priesterweihe von Kardinal Josef Beran vor genau 100 Jahren. Themenwechsel. Die tschechische Fußballliga ist noch nicht wieder angelaufen, aber für die Nationalspieler beginnt bereits jetzt eine neue Saison. Am Mittwoch bestreitet das tschechische Team in Pula ein Testspiel gegen die kroatische Auswahl, die vom Ex-Bundesliga-Profi Slaven Bilic trainiert wird. Traditionell wird noch vor dem ersten Spiel der Saison der beste Akteur aus der vergangenen Saison geehrt. Am Montag wurde also der tschechische Fußballer des Jahres gewählt und es ist erneut Petr Čech vom englischen Premier League Club Chelsea. Zu ihm und zum tschechischen Nationalteam nun mehr von Till Janser.
Zum dritten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt wurde Nationaltorhüter Petr Čech zum tschechischen Spieler des Jahres gewählt. Auf den Plätzen dahinter landeten zwei alte Bekannte für die deutschen Fußballfans. Mittelfeldspieler Tomáš Rosický von Arsenal London, einst bei Dortmund, und Verteidiger Tomáš Ujfalusi von Atletico Madrid, der früher beim Hamburger SV spielte. Wie Petr Čech am Abend sagte, freue er sich über die erneute Auszeichnung. Zugleich bereitete ihm Sorge, dass er sich mit großem Vorsprung gegen seine Konkurrenten durchgesetzt hat. Das gibt zu denken. Vor 3-4 Jahren spielte die überwiegende Mehrheit der zum Fußballer des Jahres Nominierten in ausländischen Vereinen, die in den europäischen Pokalwettbewerben standen. Und die Spieler gehörten in ihren Vereinen zum Stammkader. Die neue Generation muss dort erst noch hineinwachsen. Einige der Älteren haben ihre Karriere beendet und deswegen war die Auswahl etwas anders. Der Nationaltorhüter kann im Übrigen auf ein gutes Jahr 2010 zurückblicken. Mit Chelsea gelang ihm das Double, also der Gewinn des englischen Meistertitels und des Pokals. Doch zu einem sehr guten Jahr fehlte der Erfolg mit der Nationalmannschaft. Für die WM in Südafrika hatte sie sich nicht qualifiziert und auch in die derzeitige Qualifikation zur Europameisterschaft misslang der Start. Mittlerweile aber steht Tschechien auf dem 2. Platz hinter Spanien, dort also, wo man sich im Vorfeld auch gesehen hatte. Gerade die übermächtig scheinenden Spanier sind der nächste Gegner in der Qualifikation. Die Generalprobe dazu findet am Mittwoch in Pula statt. Dann muss Tschechien sich bei den wiedererstarkten Kroaten beweisen. Ein Erfolg in Kroatien könnte den Rücken stärken, befand Trainer Michal Bilek am Montag. Ihm stehen dazu auch fast alle Stammkräfte zur Verfügung, nur Stürmer Milan Baroš fehlt. Von Bilek berufen wurden auch 3 Profis der deutschen Bundesliga. Neben dem Neu-Wolfsburger Jan Pollak sind dies die beiden Verteidiger Michal Katletz von Leverkusen und Roman Hubnik von Hertha BSC Berlin. Letztgenannter könnte erstmals im Nationaldress zusammen mit seinem Bruder auf dem Platz stehen. Angreifer Michal Hubnik von Sigma Olomouc wurde nachnominiert. Sein jüngerer Bruder, Verteidiger Roman Hubnik, freut sich auf einen gemeinsamen Einsatz. Es wäre ein angenehmes Gefühl, wenn wir bei dem Testspiel zusammen auf dem Platz stehen würden. Es handelt sich schließlich um die Nationalmannschaft und da hoffe ich, dass mein Bruder eine weitere Schwelle in seiner Karriere überschreitet. Er hat schon 12 oder 13 Tore in dieser Saison erzielt. Ich habe fest daran geglaubt, dass Michal eine Chance erhält. Denn wer anderes sollte im Nationalteam stehen als der beste Schütze aus der tschechischen Liga? Der Einsatz von Michal Hubnik ist durchaus möglich, da Trainer Bilek nur insgesamt 18 Spieler berufen hat und schon seit längerem das Toreschießen nicht gerade zu den Paradedisziplinen des tschechischen Teams gehört.
Informationen von Till Janzer waren das. Bei der Wahl zum Fußballer des Jahres wurde im Übrigen auch Josef Massopust zu seinem 80. Geburtstag geehrt. Gäste waren unter anderem Massopusts früherer portugiesischer Gegenspieler Eusebio und FIFA-Präsident Sepp Blatter. In unserem Sportreport am Mittwoch hören Sie ein Interview mit Josef Massopust über seine Karriere, und zwar exklusiv für Radio Prag. So, und das war's dann auch schon wieder für heute im Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Und nun kommen wir zum Hörerforum. Die Einstellung der Kurzwellensendungen von Radio Prag ist natürlich das Hauptthema, dem unser heutiges Hörerforum gewidmet ist. Denn auch die Hörerpost der letzten Tage gilt fast ausschließlich diesem einschneidenden Ereignis in der Geschichte von Radio Prag. Das Hörerforum gestaltet hat Markéta Kachlíková.
Hörerforum. In erster Linie möchten wir uns für die Menge Zuschriften bedanken, die bei uns in den letzten Tagen angekommen sind und ein gemeinsames Thema haben. Ihr Bedauern, Ihre Trauer und vielleicht sogar Ihre Bestürzung darüber, dass Radio Prag am 31. Januar zum letzten Mal über Kurzwelle zu hören war. Das Ende der Kurzwelle hat bei manchen von Ihnen Erinnerungen an die Zeiten hervorgerufen, als Sie begonnen haben, Radio Prag zu hören. Und die Zeit, die einige von Ihnen mit uns verbracht haben, ist wirklich respektabel. Wie etwa Theo Ransmann aus Ochtrup, der seit 1958 mit uns dabei war.
Stammhörer der ersten Stunde nennt sich wiederum Manfred Theile aus Lichtensteig, der uns über 50 Jahre hört. Und genau vor 50 Jahren hat Helmut Höhn aus Rodenbach einen Wettbewerb von Radio Prag gewonnen und sogar unseren Sender besucht. Ähnliche Erinnerungen hat auch Bernd Seiser aus Ottenau.
Schon als 13-jähriger Schüler hörte ich Radio Prag am Abend, damals alle 30 Minuten auf 1287 kHz und das Interprogramm am Vormittag auf Kurzwelle. Ich beteiligte mich auch an den Quizprogrammen der DX-Sendung und gewann 1984 eine tolle Woche in der CSSR auf Einladung von Radio Prag. Diese Tage werden mir immer in Erinnerung bleiben und ich bin Radio Prag immer treu geblieben und sehr dankbar.
1968 schloss sich Anton J. Kuchelmeister aus München unseren Hörern an. In seinem Brief schreibt er:
Ich erinnere mich noch an damals, 1968, als ich am Radio hing, auch auf Kurzwelle 6055 kHz und die Entwicklung im Land bei Ihnen verfolgte. Ihr Stationssignal, die damals noch um einiges kräftigeren Posaunenklänge, ging symbolisch durch die Knochen. Wir lauschten dann gespannt, was es Neues gibt.
Auch Thorsten Brandenburg aus München hat uns seine Erinnerung zugeschickt.
31 Jahre lang höre ich nun schon Ihre Programme und ich erinnere mich auch an die Zeiten des Kalten Krieges, als Ihre Programme trotzdem zu den inhaltlich hörbarsten und interessantesten Sendungen aus dem damaligen Ostblock gehörten. Auch waren Ihre Sendungen mit ein Auslöser für meine Reisen nach Tschechien.
Holger Behn aus Hamburg schreibt, er habe seine erste QSL-Karte von Radio Prag im Jahr 1978 bekommen. Und er stellt die rhetorisch gemeinte Frage, ob man mit der Einsparung der Sendekosten wirklich etwas spare.
Meist ist die Folge solcher Aktionen eher eine Verarmung, nämlich eine Verarmung an Informationen über ein Land. Häufig hört man dann über das Land nur noch etwas, wenn es eine große Katastrophe oder einen Skandal gegeben hat. Die vielen Kleinigkeiten, die ein Land und dessen Menschen so liebenswert machen, gehen einfach unter.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, soweit der Rückblick in die Vergangenheit und ein Stück der Geschichte von Radio Prag aus Ihrer Perspektive. Und wie geht es weiter? Wolfgang Gargeter fragt uns, ob Radio Prag über Radio Miami International beibehalten wird. Das schon, allerdings nicht auf Deutsch, sondern in englischer und spanischer Sprache. Auf Deutsch können Sie uns dennoch weiterhin über WRN Deutsch empfangen. Und damit ist auch die Frage von Thomas Kubaczewski aus Berlin und weiteren Hörern beantwortet worden. Große Freude haben uns Ihre Versprechen gemacht, Radio Prag weiter über WRN, Satellit oder Internet zu hören. Stellvertretend für viele weitere, Günther Jakob aus Passau.
Herzlichen Dank für die vielen interessanten Sendungen, die ich seit 1956 immer gern gehört habe. Damit ich keine Entzugserscheinungen durch nicht mehr Kurzwelle hören von Radio Prag haben werde, bleibt wohl doch nur übrig, einmal einen Versuch zu machen, Radio Prag übers Internet zu hören. Schauen wir mal.
Neben den gerade erwähnten Hörern haben natürlich auch viele weitere uns geschrieben und vor allem Sendeberichte geschickt. Stellvertretend geht unser Dank an Klaus Fürlich aus Radebeul,
Jens Gössing aus Kremlingen,
Gerald Kallinger aus Wien,
Bernd Petzold aus Vorwerk,
Peter Fägler aus Stralsund
und Frank Schüttig, der uns sogar auf Bali gehört hat.
Wir danken allen unseren Hörern für ihre Abschiedsworte zur Kurzwelle und für ihre Glückwünsche für die Zukunft. Wir freuen uns auf all diejenigen von Ihnen, die sich entschieden haben, uns auch via Internet oder Satellit treu zu bleiben. Und wir hoffen, dass Sie auch weiterhin Ihre Berichte, Reaktionen, Fragen und Anregungen an uns schicken, und zwar per Post an
Radio Prag, deutschsprachige Redaktion, Vinohradská 12, 12099 Praha 2, Tschechische Republik.
Oder per E-Mail an
deutsch@radio.cz.
In 2 Wochen treffen wir uns wieder im Hörerforum. Bis dahin machen Sie es gut.
Das Hörerforum war das von und mit Markéta Kachlíková. Und alles hat natürlich ein Ende, auch eine Radio Prag-Sendung. Schauen Sie noch auf unsere Webseite. Unter www.radio.cz finden Sie permanent aktualisierte Informationen und natürlich noch einmal alle Beiträge in Wort und Ton. Am Mikrofon verabschiedet sich aus dem Prager Funkhaus Christian Rühmkorff. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.